So, herzlich willkommen zum heutigen Sonntagsfest im Hamburger Krishna-Tempel. Ich danke mich auch ganz herzlich, dass ich hier bei euch sein darf. Vielen Dank an Silke Mataji, dass du mich wieder eingeladen hast. An Vaidyanath Prabhu, bitte gib mir deine Segnung, dass ich heute hier etwas Inspirierendes für die wunderbare Gemeinde sagen darf. Dankeschön, Tatashtu. Ja, es ist wenn ältere Vaishnavas dabei sind, muss man immer um die Segnungen beten. Jeder von euch kann Segnungen geben, so ist das nicht. Jeder sollte Segnungen geben, aber gerade von den älteren Vaishnavas sollten wir versuchen, die Blessings zu bekommen. Das ist ganz wichtig. Heute möchte ich ein Vers aus der Bhagavad Gita lesen. Ich habe meine eigene mitgebracht, ohne Cover, aber die Bhagavad Gita, wie sie ist, kennt ihr alle. Und Srila Prabhupada aus dem dritten Kapitel, Vers 21. Wir chanten aber kurz vorher noch ein paar glücksverheißende Verse. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 So, ich lese aus der Bhagavad Gita, wie sie ist. Kapitel 3, Karma Yoga, Vers 21. Yat yat acharati shrestas tatat evataro jana sa yat pramanam kurute lokastat anuvartate. Was auch immer ein bedeutender Mensch tut, dem folgen die gewöhnlichen Menschen. Und nach den Maßstäben, die er durch sein Beispiel setzt, richtet sich die ganze Welt. Erläuterung von Srila Prabhupada. Die Menschen brauchen immer einen Führer, der sie durch sein praktisches Beispiel lehren kann. Ein Führer kann die Menschen nicht lehren, mit dem Rauchen aufzuhören, wenn er selbst raucht. Sri Chaitanya sagte, ein Lehrer solle sich selbst richtig verhalten, bevor er andere zu lehren beginne. Wer auf diese Weise lehrt, wird als Acharya, als beispielhafter Lehrer bezeichnet. Deshalb muss ein Lehrer den Prinzipien der Shastras, der Schriften, folgen, um in der Lage zu sein, das Volk zu belehren. Er darf keine Regeln aufstellen, die gegen die Prinzipien der offenbarten Schriften verstoßen. Die offenbarten Schriften, wie die Manusamhita und andere, gelten als die maßgebenden Bücher, denen die menschliche Gesellschaft folgen sollte. Deshalb sollten sich die Anweisungen eines Führers auf die Prinzipien solcher maßgebenden Shastras stützen. Wer Fortschritt zu machen wünscht, muss den Standardregeln folgen, wie sie von den großen Lehrern praktiziert werden. Auch das Srimad Bhagavatam bestätigt, dass man in die Fußstapfen großer Gottgeweihter treten sollte, denn das ist der Weg, um auf dem Pfad der spirituellen Erkenntnis Fortschritt zu machen. Der König oder das Staatsoberhaupt, der Vater und der Schullehrer werden alle als natürliche Führer der unschuldigen Masse angesehen. All diese natürlichen Führer tragen eine große Verantwortung für ihre Untergebenen. Daher müssen sie mit den maßgebenden Büchern der moralischen und spirituellen Gesetze vertraut sein. Yat yat acharati shrestas tatat evetaro jana sa yat pramanam kurute lokastat anvartate. Was auch immer ein bedeutender Mensch tut, dem folgen die gewöhnlichen Menschen. Und nach den Maßstäben, die er durch sein Beispiel setzt, richtet sich die ganze Welt. Mancha kalpata rubias cha kripas indubia eva cha ratitanam bhavanebhu vaishnavebhu namo namah. So, das Thema dieses Vortrags hieß ja Holy Men, Holy Places, Holy noch irgendwas. Hast du es noch im Kopf, Silke?
Ja.
In unserer Holy Days, ganz genau, Dankeschön. Ja, in der wunderbaren Vaishnava-Kultur haben wir von diesen, oh, danke schön, da war es super, das ist ganz nett, das kann ich jetzt gut gebrauchen. Wir haben vorhin noch nämlich schön mit Micha und einigen anderen, da waren die Bodhis, Harinamen gemacht und ich jetzt meine Kehle so ein bisschen ausgetrocknet. Und bevor ich kleckere, trinke ich lieber nochmal. Ja, das Thema Holy Men, Holy Days, und man könnte das noch erweitern in Holy Women. Heilige Frauen gibt es nämlich auch sehr viele in unserer Vaishnava-Kultur, und Holy Scriptures, aber dann wäre der Titel wahrscheinlich zu lang geworden. Aber ich möchte all diese Themen mal so ganz kurz anreißen, um euch einfach in Erinnerung zu rufen, wie wundervoll diese Vaishnava-Kultur ist, wie vielfältig diese Vaishnava-Kultur ist. Ich glaube, es ist die fröhlichste Religionsausübung, die man sich nur vorstellen kann. Da wird nicht nur mit Sünde und mit schlechtem Gewissen gearbeitet, sondern mit unheimlich viel Freude. Susukam kartum avyayam, sagt Krishna in der Bhagavad Gita im 9. Kapitel. Dieser Vorgang wird mit Freude praktiziert. Und das kann wir an all den wunderbaren Tätigkeiten, die wir im Krishna-Bewusstsein vollziehen, sehen. Aber ich fange jetzt erstmal kurz an, etwas über diesen Vers noch zu sagen. Was auch immer ein bedeutender Mensch tut, diesem Beispiel folgen die normalen Menschen, sagt Krishna hier. In der heutigen Zeit haben wir ganz viele Vorbilder in unserer Welt. Fußballer, Schauspieler, Politiker, vielleicht nicht unbedingt die vorbildlichsten, aber zumindest haben sie eine Machtposition. Und das ist ja dann im Grunde genommen die Führer dieser Welt. Und die haben oftmals kein Wissen von den Shastras, die wenigsten. Also in Indien gibt es Narendra Modi. Der hat, glaube ich, ein sehr dharmisches Leben und hat sehr viel Wissen von den Shastras. Das ist einer der wenigen Ausnahmen, würde ich mal behaupten. Das ist meine Meinung. Aber sonst auf der Welt finden wir wenig Leute mit diesen moralischen Grundsätzen, die sie auf der Grundlage spiritueller Schriften haben. Und entsprechend verkommt die Welt auch immer mehr, weil die Menschen keine guten Beispiele mehr haben. Daher ist es wichtig, dass wir die Menschen mit spirituellen Prinzipien unterrichten. Hier wird es zwar auch gesagt, dass Chaitanya Mahaprabhu erwähnte, dass jemand, der all diesen Prinzipien hundertprozentig folgen kann, als Acharya angesehen wird. Ich bin das nicht. Ich bin auf keinen Fall so weit. Ich habe immer noch Zorn und viele andere Attribute in mir, die mich nicht auf diese Ebene erheben. Nichtsdestotrotz erlaubt Krishna uns allen anderen Menschen von Krishna-Bewusstsein zu berichten. Und das sollten wir auf alle Fälle auch tun, auch wenn wir noch keine reinen Gottgeweihten sind. Es ist wichtig, dass wir auch versuchen, ein möglichst gutes Beispiel zu geben in dieser Gesellschaft, mit guten Eigenschaften, mit Liebe in dieser Welt zu gehen und die Menschen wieder daran zu erinnern, dass sie ewige spirituelle Seelen sind. Die Menschen daran zu erinnern, dass das Ziel im Leben nicht die Sinnesfreuden wie bei den Tieren sind, wie bei den Hunden und Schweinen, die ganz komische Sachen machen, die eigentlich nicht der menschlichen Zivilisation angedeiht werden sollten. Sondern dass das Ziel im Leben darin besteht, Selbsterkenntnis zu erlangen und mit dieser Selbsterkenntnis Liebe zu Gott zu erlangen. Und dann kann die menschliche Gesellschaft glücklich werden. Wenn wir uns hier nur in den materiellen Sinnesgenüssen ergießen, werden wir nicht glücklich werden. Und werden wir einen Wunsch nach dem nächsten haben, wir werden nie zufrieden sein. Und unsere Vaishnava-Kultur ist so reich, dass sie uns mit so vielen wichtigen Informationen und einem so wundervollen Vorgang wie dem Harinam Sankirtan Yagya, dem Chanten der heiligen Namen, trifft und uns erlaubt, Fortschritt zu machen. Und so möchte ich ein bisschen über die verschiedenen Holy Men, Holy Places, Holy Days sprechen, weil da gibt es ja sehr viele gute Beispiele. Ne? Und in vielen Kulturen heißt es immer so, ja, früher, da gab es die tollen Vorbilder. Das Interessante ist, dass in unserer Vaishnava-Kultur es lebendige Vorbilder noch gibt. Natürlich gibt es ganz, ganz Tausende. Ich habe sehr viele Bücher oder im Internet recherchiert. Also allein zu Zeiten Chaitanya Mahaprabhus und auch in der Nachfolgezeit, da könnte man etwa 400, 500 Namen jetzt aufzählen von Heiligen, die zu Zeiten Chaitanya Mahaprabhus Beigesellte von ihm und Nityananda waren, die überall auf der Welt, also in Indien gepredigt haben. Aber bis in die heutige Zeit, weil wir eine ununterbrochene Schülernachfolge, eine Parampara haben, die aus den Zeiten Sri Krishnas hervorgeht, bis in die heutige Zeit. Und heutzutage gibt es noch wirklich Menschen, die immer noch genau diesem Dharma folgen, die genau diese Eigenschaften, diese Reinheit besitzen. Kürzlich hat einer dieser Vaishnavas seinen Körper in Indien aufgegeben. Die meisten werden ihn vielleicht kennen. Gopal Krishna Maharaj. Eine wunderbare große Seele. Ein wunderbarer Vaishnava mit wirklich genau diesen Attributen, die hier auch immer wieder beschrieben werden. Mit diesen wunderbaren Vaishnava-Qualitäten, der Liebe, der Toleranz. Ne? So, er hat sich, obwohl er in Indien Geburt genommen hat, und Indien ist ja vom Land etwas konservativer eingestellt, aber er hatte sehr progressive Ansichten, genauso wie Srila Prabhupada sehr progressive Ansichten hatte, wie Bhaktisiddhanta sehr progressive Ansichten in vielerlei Dingen hatten. Die waren sehr modern. So, und so war Gopal Krishna Maharaj auch sehr modern. Er hat sich zum Beispiel mit anderen, Bhakti Charu Swami, ne, und mit anderen dafür eingesetzt, dass zum Beispiel auch Frauen Gurus werden dürfen. Sehr interessanter Punkt. Das war ein Wunsch von Srila Prabhupada ursprünglich gewesen, wenn Frauen die Qualifikation haben, dann sollen sie genauso Lehrer werden. Und Gopal Krishna Maharaj hat das unterstützt, weil er nicht mehr auf dieser körperlichen Unterscheidungsebene agierte. Neben ihm Bhakti Charu Swami, der leider auch schon seinen Körper aufgegeben hat, Bhakti Tirtha Swami und so viel. Ich habe mir ein paar Namen hier aufgeschrieben. Ich habe mehrere Zettel, ich kann das jetzt wahrscheinlich alles gar nicht so... Egal, machen wir einfach mal weiter. Ja, ein bisschen die heutige Zeit. Und, oder auch kürzlich hat auch noch ein anderer Gottbruder von dir seinen Körper aufgegeben, Rajashekhar, kennst du vielleicht auch noch aus Indien, ein englischer Devoti, der in Vrindavan lebte und dort eine Art Library angelegt hat über all die heiligen Plätze in Vrindavan. Eine ganz große Seele. Ich habe ihn früher in Vrindavan öfter getroffen und er hat mir so ein paar Sachen gezeigt. War ein großer Scholar, hat er in Mayapur seinen Körper jetzt auch aufgegeben. Also es gibt diese Heiligen auch noch heute. Es ist nicht nur, ja, früher gab es die Heiligen, aber jetzt geht das nicht mehr. Nein, durch diese Kultur, die uns durch Srila Prabhupada gebracht wurde, können wir uns alle zu Heiligen entwickeln. Zumindest unseren Charakter reinigen. Und das ist das, was Krishna-Bewusstsein ausmacht. Mhm. Genauso gab es auch immer Holy Women. Genauso gab es immer heilige Frauen. Devahuti in Srimad Bhagavata, Königin Kunti, Janavi Mata, Lakshmi Priya, Vishnu Priya, die Frauen von Chaitanya Mahaprabhu. So viele heilige Frauen bis auch in die heutige Zeit auch wieder. Du hast so viele wunderbare Gottschwestern, die auf der ganzen Welt predigen, die eben genauso heilig sind. Die eben auch ihren Charakter durch den Vorgang des Krishna-Bewusstseins auf eine so hohe Ebene erhoben haben, dass sie als Heilige angesehen werden sollten. Und wer weiß, irgendwann wird Srila Vyasadev in der Zukunft genau diese Namen erwähnen von diesen großen Predigern, die jetzt hier leben. Weil die vedischen Schriften sind nichts Statisches, das wurde da mal geschrieben und das ist ein Stein gemeißelt und seitdem passiert nichts mehr. Nein, in der vedischen Kultur ist alles dynamisch und alles wächst an. Die Liebe zu Krishna wächst an, genauso wächst im Grunde genommen auch die vedische Literatur an, die Holy Scriptures. Und so werden irgendwann in den vedischen Schriften Namen von den großen Devotis, Srila Prabhupada, ebenso erwähnt werden. Und eben auch von den Devotis heute. Da gibt es genug wirklich Beispiele. Das sollten wir uns in Erinnerung rufen, dass es eben genau diese Beispiele unsere spirituellen Meister sind, die letztendlich uns helfen, eben unser Bewusstsein zu erheben. Es ist eben nichts Statisches. Deshalb Holy Men, Holy Women gibt es immer. So. Und von da aus kommen wir dann mal zu den Holy Places. Das ist auch sehr interessant. So, ich habe eben schon mal Vrindavan erwähnt. Und ich habe hier auch ein Buch mitgebracht, das kennen vielleicht einige. Holy Places and Temples in India. Also ich habe nur durch den Index hinten mal durchgegangen. Einige der Orte habe ich natürlich auch besucht. Ne, und da sind wie viele Seiten? 600 Seiten mit Holy Places. Und auf jeder Seite sind mehrere Holy Places. Wenn wir durch ganz Indien pilgern würden, würden wir mehrere Jahre wahrscheinlich brauchen, um die verschiedenen heiligen Orte aufzusuchen. Und gucken wir uns nur alleine mal Vrindavan an. Vrindavan hat 5.500 Tempel. Könnt ihr euch das vorstellen? Eine Stadt, die ist mittlerweile größer geworden, aber vor 25 Jahren, da lebten da 30.000 Menschen. Und 5.500 Tempel alleine in Vrindavan. Und das hast du in ganz vielen Teilen Indiens, dass da wirklich überall Tempel sind, wo die Menschen eben Gottesverehrung betreiben. Gerade in der Vaishnava-Kultur. So gibt es halt in Indien zig heilige Orte. Ja, und die heiligsten Orte sind natürlich Vrindavan, aber auch eben Jagannath Puri, da werde ich nachher noch oder am Ende meiner Vortrags noch ein bisschen drüber sprechen. Ayodhya Dham, wo jetzt wieder ein schöner großer Ram-Tempel steht, auch auf durch Narendra Modi auch ein bisschen forciert, denke ich mir. Aber es ist sehr schön, dass da wieder die Ram-Verehrung auch wieder stattfindet. Dann in Südindien, Tirupati, Tirumala. Es gibt halt überall in Indien große heilige Orte, die auch eben als diese Kshetras bezeichnet werden. Und Jagannath Puri ist einer der ganz wichtigen Kshetras, die halt seit ewigen Zeiten existieren. Ne? Und jetzt kommen wir mal zu den Holy Days. Ist auch ein sehr interessantes Phänomen in unserer Krishna-Kultur. Da wird sehr viel gefeiert. Wenn man so zum Tempel geht, da wird jeden Tag eigentlich gefeiert. Die Devotis im Tempel stehen morgens früh auf zur Mangalarati jeden Tag und singen dann die Verehrung des Gurus, die Verehrung des Shingadevs und so weiter. Und das geht aber den ganzen Tag verteilt, wird dort im Grunde genommen gefeiert. Aber es gibt auch ganz besondere Feiertage. Wenn wir in Deutschland all diese Feiertage frei hätten, dann würden wir kaum noch arbeiten müssen. Wir haben die ganzen Erscheinungstage der Heiligen, die ich eben aufgezählt habe. Und in unserem Vaishnava-Kalender, da ist jeden Monat stehen da etwa 15, 20 Feiertage in dem Sinne drin, wo wir uns an verschiedene Dinge erinnern können. Dazu kommen die Verscheidungstage, wo eben viele von diesen großen Heiligen ihre Körper aufgegeben haben. Und das Schöne ist, in unserem ISKCON Vaishnava-Kalender werden auch unsere aktuellen Gurus, die ihre Körper aufgegeben haben, dort auch mit aufgenommen. Weil das sind eben Heilige. Das sind nicht nur irgendwelche ordinären Menschen, die man so mal irgendwo getroffen hat. Nein, das sind Menschen, die auf dieser Welt ein Beispiel geben, eine Führungsrolle einnehmen. Und die werden auch dort erwähnt. Und dann finden wir die ganzen Ikadashi-Tage, jeden Monat mindestens zweimal, dann die Dwadashis. Dann gibt es noch die ganzen Purnimas, dann gibt es die ganzen Erscheinungstage von Lord Krishna, von Srimati Radharani, von Chaitanya Mahaprabhu, von Nityananda Prabhu, von Lord Balaram, von Lord Ram und so weiter, von Varahadev und so weiter. Es gibt so viele Feiertage in der Vaishnava-Kultur, das ist unglaublich. Ich glaube, das ist etwas, was kaum eine andere Kultur zu bieten hat. Und warum feiern wir diese Tage, wenn ein großer Gottgeweihter weggeht? Einerseits ist es natürlich traurig für uns, weil diese großen Lehrer nicht mehr direkt bei uns sind. Ihre Vapu ist nicht mehr da, aber ihre Vani, ihre Unterweisung ist noch da. Die bleibt ewig erhalten, weil wir nämlich das Verständnis haben, dass das alles ewige Seelen sind, die halt in diese materielle Welt kommen und wieder weitergehen. Und sie hinterlassen hier für uns wichtige Botschaften, wie wir letztendlich uns selbst auch verwirklichen können. Und das feiern wir natürlich. Das sind wir dankbar für und das feiern wir. Deshalb Susukam Kartum Avyayam. Dieser Vorgang wird mit Freude praktiziert. Das ist das Wichtigste, dass wir einfach verstehen, dass wir durch diesen Vorgang eine einmalige Chance haben, hier rauszukommen. Dieser Vorgang heißt, dass wir uns eben, wie es hier auch so schön in der Erläuterung von Srila Prabhupada heißt, an diesen Prinzipien orientieren und versuchen danach zu handeln. Was sagt Srila Prabhupada hier? Wer Fortschritt zu machen wünscht, muss den Standardregeln folgen, wie sie von den großen Lehrern praktiziert werden. Es ist nicht so, ich bin jetzt in irgendeiner Religion und weil ich in der Religion bin, ist alles gut, ich kann machen, was ich will. Na, nicht ganz. Man sollte schon so an sich arbeiten, an seinem Charakter und auch an seinen Tätigkeiten. Das ist wichtig. Aber wie gesagt, diese großen Vorbilder, die geben uns ja die Möglichkeit, uns so zu reinigen. Und deshalb sollten wir immer mit Liebe und Dankbarkeit auf die Holy Men gucken. Ja, und danach haben wir noch die Holy Scriptures. Ja, das ist allen voran natürlich das Srimad Bhagavatam und die Bhagavad Gita. Das sind unsere wichtigsten Schriften, wo wir eigentlich alle wichtigen Anweisungen finden. Vor allem in der Bhagavad Gita finden wir die wichtigsten Anweisungen. Am Ende der Bhagavad Gita in 1863 sagt auch Krishna, nachdem ich dir jetzt all diese Anweisungen gegeben habe, O Arjuna, jetzt kannst du dich selbst entscheiden, ob du danach handeln möchtest. Ne? Somit habe ich dir Wissen erklärt, das noch vertraulicher ist, Arjuna. Denke gründlich darüber nach und tue dann, was du beliebst. Ne? Also wir kriegen dieses Wissen und es ist immer noch unser freier Wille, zu machen, was wir möchten. Aber wir bekommen dieses Wissen und das ist ein großes Geschenk. So, und die Holy Scriptures, wir haben natürlich noch weitere Holy Scriptures, die wir als heilig bezeichnen, wie zum Beispiel das Chaitanya Charitamrita oder das Chaitanya Bhagavat, die Schriften, die jetzt erst relativ jung sind. Weil richtig vedisch, das sind eigentlich keine direkten vedischen Schriften, sondern das sind Erläuterungsschriften zu den Veden. Es gibt ja die vier großen Veden, Yajur, Atharva, Sama und Rigveda. Das sind die ursprünglichen vedischen Schriften. Und dann gibt es darüber hinaus die Upanishaden, das waren erklärende Schriften, und die Puranas und eben die jüngeren Schriften. Deshalb, das sind keine original-vedischen Schriften, sondern nur diese vier Vedas sind die original-vedischen Schriften. Aber dort wird in erster Linie verschiedene rituelle Vorgänge beschrieben. Und die mussten halt den Menschen erläutert werden, weil zur Zeit der Veden war dieses Wissen eigentlich nur für die Brahmanas. Und die anderen Klassen mussten sozusagen im Auftrag der Brahmanas dann entsprechend ihrem Dharma und Karma handeln. Und das meiste war die meisten vedischen Schriften waren den Menschen in dem Sinne verborgen. Aber dann kam eben vor 5000 Jahren die Bhagavad Gita, die wurde zu Arjuna gesprochen und wurde dann gleich weitergereicht über eine Schülernachfolge. Und so ist dieses Verständnis und das Wissen in die Welt gereicht worden. Deshalb ist das eigentlich die wichtigste Schrift, auch wenn nicht originalvedisch, also das macht für uns nichts, sondern sie entspringt oder sie ist eine Erläuterung zu den Veden, so kann man es verstehen. Genauso wie das Srimad Bhagavatam, was die verschiedenen Inkarnationen Krishnas und Vishnus und erläutert und die verschiedenen Pastimes, die verschiedenen Spiele, die die verschiedenen Inkarnationen in dieser Welt vollzogen haben. Das sind für uns die heiligsten Schriften in dem Sinne. Und in diesen heiligen Schriften werden natürlich auch viele von den heiligen Menschen erwähnt aus den vergangenen Zeitaltern. Und da habe ich mir so gedacht, ich bin ja so der Geschichtenonkel aus Hannover. Es gibt so zwei Geschichten, die mich immer besonders fasziniert haben. Eine ist im 12. Kanto vom Srimad Bhagavatam, nämlich die Geschichte von Markandeya Rishi, wie er von Vishnu unterwiesen wurde. Und Markandeya hatte einen Wunsch gehabt. Er möchte mal die illusionierende Kraft erfahren von Krishna. Und er wurde als der größte der Brahmanas zu der Zeit erwähnt. Das war nach Krishnas Erscheinen. Und so hat Markandeya dann einfach so seine Verehrung vollzogen. Und plötzlich fing es an zu regnen. Das war immer mehr und immer mehr Hare Krishna. So, das ganze Land wurde überschwemmt. Und er konnte sich kaum noch retten. Und irgendwann schwamm er auf dem Ozean und ist fast untergegangen. Und da sah er ein großes Blatt. Und auf diesem Blatt schwamm Krishna als kleines Baby. Und nuckelte, wie ein kleines Baby ja auch. Die sind ja sehr beweglich. Du hast noch ein kleines Kind und jetzt so viele kleine Kinder sind gerade nicht hier. Aber ich habe selber auch drei erleben dürfen. Mittlerweile alle auch ein bisschen größer. Aber die sind sehr beweglich. Und er konnte seinen kleinen Zeh, den dicken Zeh in seinen Mund nehmen und nuckelte an seinem eigenen Zeh. Und Markandeya Rishi war so begeistert davon, das zu sehen. Und auf einmal wachte er auf und war wieder an seinem Platz, wo er vorher seine Verehrung gemacht hat. Und so wurde er kurzzeitig mal von dieser illusionierenden Kraft Krishnas überwältigt. Er hat auch ein bisschen Angst gehabt, weil wenn du da Wellenberge und Tornados um dich herum siehst, so, da kriegt man schon so ein bisschen Respekt. Und eine ähnliche Geschichte, die ich weiß nicht genau, wo sie steht. Ich habe das nicht rausfinden können, aber die haben bestimmt auch viele von euch schon gehört, wo Narada Muni die gleiche Frage mal an Krishna gestellt hat. Ich möchte gerne mal deine illusionierende Kraft oder Energie kennenlernen. So, Krishna und Narada Muni gingen spazieren. Und während der Unterhaltung, Narada Muni ist als großer Gottgeweihter Krishna sehr nah und sehr lieb. Und da ist ein sehr vertrautes Verhältnis zwischen den beiden. Das heißt, Narada Muni wirft sich nicht immer nur auf den Boden. Das macht er natürlich auch, um Krishna seine Ehrerbietung darzubringen. Aber er unterhält sich auch mit Krishna. Und fragte dann, ja Krishna, ich würde sehr gerne mal deine illusionierende Energie kennenlernen. Und Krishna sagte, ja, alles zu seiner Zeit. Lass uns mal weitergehen. Nach ein paar Minuten, was auch immer in der spirituellen Welt Minuten sind, sagte Krishna, du, es ist hier so heiß, ich möchte mich dort in den Schatten setzen. Bring du mir doch bitte ein Glas Wasser. Da hinten ist ein kleines Dorf. Geh da zu dem Haus und hol mir bitte ein Glas Wasser. Narada Muni sagte, natürlich sofort, lieber Krishna. Und er klopfte an der Tür und es machte ein wunderschönes junges Mädchen auf. Die sagte, mein Vater kommt gleich wieder, großer Heiliger, komm erst mal rein, setz dich bitte. Der Vater dieses Mädchens kam nach Hause nach kurzer Zeit und sagte: Oh, Narada Muni, du segnest unser Haus mit deiner Anwesenheit. Ich habe gerade von dir geträumt gehabt, dass du meine Tochter heiraten solltest. Das wurde von Krishna so befohlen. Narada Muni sagte: Wenn das Krishna dir eingeleuchtet, dann muss das wohl geschehen. Ich werde jetzt deine Tochter heiraten. Und so lebte Narada Muni in diesem Haus, dieses Brahmanas, eine ganz lange Zeit, bekam Kinder mit der Frau. Und es ging halt weiter, dass eines Tages eben auch ein ganz großer Sturm, nach mehreren Jahren, ein großer Sturm aufkam. Und die Flüsse über ihre Ufer traten, es regnete wie die Hölle, wie die Zerstörung. Alles ging kaputt und das Haus ging immer mehr unter Wasser. Und Narada Muni konnte kaum noch was retten. Er hat dann das versucht, alles sein Hab und Gut auf das Dach zu bringen und konnte selbst seine Frau nicht mehr retten. Die ging in den Fluten unter und ihr Schwiegervater ging alle in den Fluten unter. Und er hielt sich dann nur noch an irgendwas fest auf dem Dach. Und plötzlich machte er seine Augen auf und hielt sich am Dhoti von Krishna fest. Und es ist in dem Sinne keine Zeit vergangen. Krishna fragte dann: Narada, wo ist mein Wasser? Diesen Humor hat Krishna. So, das war die illusionierende Energie Krishnas. Sehr interessant, dass in dem Augenblick, wo Narada viele, viele Jahre, den Eindruck hatte, viele, viele Jahre seien vergangen, dann nur ein ganz kurzer Augenblick vergangen ist. Ich glaube, das ist in dem Brahmavivata Purana, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt hier die Geschichte, von Sudam, der von Srimati Radharani verflucht wurde, ein Dämon, Sankachuda, in dieser materiellen Welt zu werden. Kurze Geschichtsablauf. Radharani war wütend auf Krishna, weil Krishna mit einer anderen Gopi mal kurz zusammen war und ging mit ihren ganzen Freundinnen zu Krishnas Haus, um ihn bisschen zu, wie sagt man, chastise auf Deutsch, sagt man chastise, jemanden rüben, einen, also, genau, etwas zu kritisieren, sagen, Krishna, das kannst du ja nicht machen. Na, zumindest ging sie dahin und Sudam sah das schon und stellte sich in die Tür. Radharani, du kannst hier nicht rein, mein Meister, du wirst ihm nicht näher kommen. Und Radharani sagte: Sudam, wer bist du denn, dass du mir verbietest, Krishna zu sehen? So. Und Sudam wollte sie nicht durchlassen. Plötzlich verfluchte Srimati Radharani Sudam. Das ist etwas in der spirituellen Welt, was dort passiert ist. Und wie gesagt, das Brahmavivata Purana beschreibt diese Geschichte. Und Srimati Radharani verfluchte Sudam. Du wirst für 1 Million Jahre ein Dämon in der materiellen Welt sein. Namens Sankachuda. Sudam erschrak und warf sich lang hin vor Srimati Radharani und entschuldigte sich. Er sagte: Es tut mir echt leid, ich habe ganz vergessen, wer du bist. Du bist die Königin von Vrindavan, du bist die Königin meines Herrn. Ich hätte das niemals tun sollen. Und Srimati Radharani vergab ihm. Trotzdem war er 1 Million Jahre ein Dämon in der materiellen Welt, Sankachuda. Er durfte Tulasi heiraten und es gibt eine lange Geschichte darum, die werde ich jetzt nicht erzählen. Aber das Zeitempfinden der bedingten Seele ist ein ganz anderes als der befreiten Seele. Wir empfinden hier in der materiellen Welt, dass Jahre vergehen. In der spirituellen Welt vergeht keine Zeit. Dort gibt es nur den Augenblick, in dem wir Krishna verehren. Nichts anderes. Irgendwann dürfen wir alle aufwachen und sind wieder bei Krishna, wie wir es mal einst waren. Und werden uns vielleicht auch gar nicht mehr daran erinnern, werden nur wissen: Diese Welt, in diesen Albtraum, dieser materiellen Welt will ich nicht wieder zurück. Dieser Traum ist in der materiellen Welt eine Art Albtraum, kann man schon so sagen. Ich bin jetzt kein Pessimist oder negativer Mensch, alles so schlecht hier und schlimm hier. Nein, aber diese materielle Welt ist für einen Gentleman nicht geeignet, so sagte Srila Prabhupada. Und da Srila Prabhupada aus unserem Herzen spricht der Rat. So, ich habe vor kurzem. Also wie gesagt, diese beiden Geschichten wollte ich mal kurz erzählen. Ich erzähle gleich noch eine Geschichte, wenn die Zeit es noch erlaubt. So, einen interessanten Traum gehabt von meinem spirituellen Meister. So, und ein paar Tage später habe ich ihn auch getroffen, weil wir hatten so eine Konferenz in der Nähe von Frankfurt veranstaltet, wo ich ihn auch eingeladen hatte. Und Ich sagte ihm dann auch, du Bulmatsch, vor ein paar Tagen habe ich einen ganz intensiven, schönen Traum von dir gehabt. Und hast du eventuell in der Nacht oder an den Tagen an mich gedacht? Und er sagte, in den letzten Tagen habe ich andauernd an dich gedacht. Und ich freue mich so, dich zu sehen. So, und ich sagte, meine Liebe ist immer mit dir. Und mein Bewusstsein, meine Gedanken sind immer mit dir. So sind die Heiligen zu uns. Und da habe ich habe hier noch ein Buch, ich habe ganz viele Bücher mitgebracht. Ich glaube, das ist eigentlich viel zu viel. Ich schleppe mich hier ab, aber die heiligen Bücher, das ist was Gutes. Und zwar, das war so in der Psychologie, würde man sagen, eine Synchronizität. Und zwar habe ich dann an dem Abend das Srimad Bhagavatam aufgeschlagen und in der Geschichte von Kapiladev, wo Kapiladev Devahuti unterrichtet, gab es eine sehr schöne Stelle. Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ich habe es sonst in meinem Handy auch. Was ist da? Warte mal. Ich hole mal kurz mein Handy, weil ich habe mir extra ein Foto davon gemacht, um das mit einigen meiner Devoti-Freunde während der Konferenz zu besprechen. Eine sehr interessante Stelle, wo genau die Qualitäten eines großen Vaishnavas nämlich beschrieben werden. Und das möchte ich mit euch einfach mal kurz teilen, weil das ist etwas Einmaliges, wenn man dann einerseits so Krishnas Barmherzigkeit durch den Guru zum Beispiel erlebt und dann wird das einem gleich wieder in den Schriften auch gezeigt, dann glaube ich, ist da mehr dahinter als einfach nur irgendein Zufall. Na, hier heißt es, ich muss das übersetzen, weil das ist hier in Englisch, jeder von euch weiß, dass die materielle Anhaftung dass die größte Verstrickung der Seele bedeutet. Aber die gleiche Anhaftung, wenn man sie auf einen reinen Gottgeweihten richtet, öffnet die Tür der Befreiung. Solche Sadhus sind tolerant, barmherzig und freundlich gegenüber allen Lebewesen. Sie haben keine Feinde, sie sind friedfertig. Sie halten sich an die Regeln der Shastra und chanten ununterbrochen, chanten und hören ununterbrochen über meine Spiele, sagt Kapiladev, die Spiele der höchsten Persönlichkeit Gottes. Die Sadhus leiden niemals von irgendwelchen materiellen Leiden, das gibt es für sie nicht, weil, warte, das Bild, vielleicht geht das gleich aus, dieser komische Rand, der jetzt die Schrift hat, wirklich, oder Seite 65, jetzt weiß ich, jetzt habe ich das vorhin falsch gesehen, Seite 65, kann ich das auch hier schnell weiterlesen, weil das ist, beschreibt wirklich ganz genau die Qualitäten, die wir vorhin auch gehört haben, die auch Krishna in der Bhagavad Gita auch noch bespricht, im sechsten Kapitel, glaube ich, oder so, die Heiligen, die Sadhus, leiden nie von irgendwelchen materiellen Leiden, weil ihre Gedanken immer bei mir sind. Und durch Gemeinschaft mit diesen reinen Gottgeweihten werden das Herz und die Ohren komplett zufriedengestellt, wenn wir Krishna-Katha hören, wenn wir die Spiele Krishnas hören. Das sind die Eigenschaften eines Heiligen. Und in der Bhagavad Gita, was hat denn das hier aufgeschrieben? Im 12. Kapitel, Vers 13 und 14, da wird das bestätigt nochmal, dass eben die Eigenschaften von Heiligen die ganze Welt reinigen. Augenblick, da haben wir. Das sind die Eigenschaften. Wer nicht neidisch ist, sondern allen Lebewesen ein gütiger Freund ist, wer keinen Besitzanspruch erhebt und von falschem Ego frei ist, wer in Glück und Leid gleichmütig bleibt, wer duldsam, immer zufrieden und selbstbeherrscht ist und sich mit Entschlossenheit im hingebungsvollen Dienst beschäftigt, indem er Geist und Intelligenz auf mich richtet, ein solcher Gottgeweihter ist mir sehr lieb. Yamat Bhakta Samapriya, das kennen viele. Diese Eigenschaften können wir dann wirklich in solchen Heiligen sehen, über die wir vorhin auch gesprochen haben. Und jetzt gehe ich noch mal ganz kurz zurück. Ich springe bei diesem Vortrag wahrscheinlich durch die Geschichten in verschiedene Themen, aber ich gehe noch mal zu den Holy Days zurück. Jeder von euch weiß, dass wir jetzt demnächst ja hier in Hamburg, aber nächstes Wochenende in Berlin, das Jagannath Ratha Yatra Festival feiern. Auch einer der ganz großen Feiertage unserer Vaishnava-Kultur. Und das ist ja nicht nur irgendwie ein Fest. Heute Morgen habe ich bei uns im Dorf Also bei uns in der Region, da gibt es auch so Karnevalsvereine. Und in so einer Scheune, da bin ich gerade lang gegangen, da war so ein Karnevalswagen. Das Tor stand so auf und ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil ich dachte, super, nächste Woche Ratayatra, übernächste Woche wieder Ratayatra. Und auf einmal sehe ich diesen Karnevalswagen. So, und da gibt es ja schon so ein paar Unterschiede, würde ich mal sagen. Die Menschen feiern gerne, sollen sie auch machen, ist in Ordnung. Aber Krishna beschreibt ja auch in der Bhagavad Gita, dass es Glück in verschiedenen Erscheinungsweisen gibt. Und ich glaube, so eine Karnevalsfeier, ich habe da in diesem Nachbardorf, wo das, also so ein kleines Städtchen, wo das dann immer gefeiert wird, da liegen dann anschließend ganz, ganz viele leere alkoholische Flaschen rum und die Leute torkeln. Naja, das ist dann für die Glück, aber es ist eher das Glück in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Und wenn wir zum Ratayatra gehen, ich möchte euch alle ermutigen, zum Ratayatra zu kommen, da könnt ihr nicht nur Glück in der Erscheinungsweise der Tugend, sondern wie Shudasattva in der spirituellen Erscheinungsweise erlangen. Ja, und wie gesagt, Srila Prabhupada war das Ratayatra-Festival eines der wichtigsten Festival überhaupt. Das Ratayatra-Festival beschreibt ja im Grunde genommen, wie Lord Krishna sich danach sehnt, von seinen Geweihten verehrt zu werden. Hier mal so ein paar Sachen dafür mir auch ausgedruckt. Ja. Ja, es ist The Festival of Ratayatra. Das Festival des Ratayatra repräsentiert Lord Jagannaths Longing, sein Wunsch, sich wieder zu verbinden mit seinen reinen Gottgeweihten in Vrindavan. Ne? Vor allem mit den Gopis und Srimati Radharani. Aber in der Form als Jagannath, weil als dann dieses Treffen stattgefunden hat, Krishna hat nämlich mal eine Unterhaltung der Gopis gehört, dass sie ihn gerne wieder treffen würden. Und durch diese Liebe, die ihm dadurch entgegengebracht wurde, ist er in eine derartige spirituelle Ekstase gekommen, dass seine Haare zu Berge standen, sich seine Glieder, seine Arme und Beine in den Körper gezogen haben und er wie erstarrt da saß. Als Lord Balaram und Lady Subhadra das gesehen haben, wie Krishna in Ekstase war, haben sie genau diese gleichen Formen eingenommen. Und so werden sie halt auch verehrt. Aber die Geschichte, wie es dazu kam, ist eine etwas längere Geschichte. Irgendwie, ob ich dafür noch Zeit habe. Bis halb habe ich Zeit, ne?
Ja.
Bis halb. Dann werde ich mich versuchen zu beeilen. Weil, nein, es ist okay. Ich möchte jetzt euch auch nicht überstrapazieren oder langweilen. Aber das sind schöne Geschichten, die wir haben. Zeigt einfach, wie freudvoll und wie bunt und wie groß diese Kultur des Krishna Dharma eigentlich ist. Und zwar, das geht auf die Zeiten von König Indradumna zurück, im Satya Yuga. So, König Indradumna hatte mit einigen Heiligen in seinem Palast über die Form Nila Madhavas, Krishnas, gesprochen. Und er war so begierig, diesen Nila Madhava irgendwann mal zu sehen. Und er schickte mehrere Brahmanas aus, diesen Nila Madhava zu finden. Die meisten kamen wieder zurück, haben nichts gefunden. Und einer, Vidyapati hieß der, glaube ich. Augenblick mal bitte. Ja, genau, Vidyapati. Der ist zu einem Ort gekommen und hat auch bei einem Brahmana geklopft. Der machte auf. Das war eigentlich aus einer Gruppierung innerhalb des indischen Kastensystems, was ein bisschen sich außerhalb der Kasten bewegte. Die Sabaras hießen die. Es waren nicht Arya. Aber das waren trotzdem Vaishnavas. Und Vidyapati kam an das Haus von diesem Sabara und seine Tochter öffnete die Tür, bat diesen Brahmana rein. Und als der Brahmana nach Hause kam, hat der Vidyapati ihm gesagt, mein König Indradumna wünscht, Nila Madhava zu sehen. Weißt du etwas darüber? Und der Sabara hat sich etwas zurückgehalten. Und es war halt dann eben auch eine Regenzeit, dass der Vidyapati länger in dem Haus von diesem Sabara geblieben ist. Und es war eben so arrangiert, dass er irgendwann auch seine Tochter geheiratet hat und dort in dem Hause lebte. Und jeden Abend hat Vidyapati gesehen, wie der Sabara das Haus verließ und am nächsten Tag erst mittags zurückkam mit Girlanden, mit Sandelholzpaste und mit ganz, ganz vielen Dingen, die zur Verehrung Krishnas beitragen sollten. Und irgendwann fragte der Vidyapati seine Frau, wo geht dein Vater eigentlich immer hin? Das war eigentlich ein Geheimnis, das sollte sie niemandem sagen, aber weil das nun ihr Mann war, hat sie ihm das dann auch gesagt und der Sabara hat dann sogar Vidyapati da mitgenommen, mit verbundenen Augen. Und seine Frau hat ihm dann so hier Senfsamen in so einen Beutel gemacht, der offen war, dass der Weg dahin sozusagen diese Samenkörner runterfielen und dann Pflanzen dort rauswählen konnten, dass er den Weg wiederfinden konnte. Und dort hat dann der Sabada dem Vidyapati Nila Madhava gezeigt. Das ist noch nicht Jagannath, das kommt dann erst noch, aber es ist noch nicht ganz so weit. Und nachdem Vidyapati das gesehen hat, sagt er, das muss ich meinem König Indradumna, dem heiligen großen König Indradumna, mitteilen. So, und Vidyapati war, nee, das kannst du nicht machen, dann wird er mir meinen Deti wegnehmen, den ich hier seit Jahrzehnten verehre. So, und hatte echt Angst, hatte zuerst den Vidyapati so eingeschlossen, aber auf Drängen seiner Tochter und der Frau von Vidyapati wurde dann wieder freigelassen, durfte zu König Indradumna. Und Indradumna hat davon gehört, dort ist Nila Madhava, ich darf ihn endlich sehen. Ist er mit einem großen Gefolge zu dem Haus der Sabada gegangen und wollte den unbedingt auch treffen. Und es gibt so verschiedene Umstände, ich muss hier mal so ein bisschen überblättern, gucken, was hier vielleicht noch relevant sein könnte. Zumindest geht es dann irgendwann so weiter, dass König Indradumna die Inspiration bekommen hat, einen großen Tempel zu errichten. Das machte er dann auch und wollte dort Nila Madhava installieren, aber hat dann einen Traum gehabt, wo Krishna ihm sagte, nein, Nila Madhava soll weiter bei dem Sabada bleiben. Aber du musst zum Ozean gehen. Dort wird ein großer Holzblock angeschwemmt werden und daraus musst du ein Deti herstellen. Und diesem Traum ist dann König Indradumna mit mehreren seiner Soldaten zum Strand gefolgt und fand dann auch diesen großen Holzklotz. Aber keiner von den Soldaten war in der Lage, den überhaupt an Land zu ziehen. Das waren ganz viele starke Soldaten, also es waren nicht so dünne Kerlchen wie ich. So. Und dann hörte King Indradumna eine Stimme, die ihm sagte, du musst den Sabada und Vidyapati holen. Nur die beiden können diesen Holzblock an Land bringen. Und das war auch so, die konnten ihn tragen. Und dann wurde König Indradumna gesagt, er solle jemanden holen, der daraus den Deti sei, Shishidora Mitai, Shishagut sei, Jagannath Baladev Subhadra. Der daraus einen Deti herstellen kann. Und mehrere versuchten sich, aus diesem großen Holzblock etwas zu schnitzen, aber es funktionierte nicht. Keiner konnte daraus. Alle Messer und alle Meißel und alle Sägen zerbrachen einfach nur. Ne? Und plötzlich kam jemand in die Stadt. Es wird sogar gesagt, jemand, der hieß Ananta Maharan. Ne? Und nach dem Narada Purana heißt es, dass das Vishwakarma selber war, der Architekt der Halbgötter, der dann da gekommen ist und den Auftrag von Krishna bekommen hat, daraus was zu schnitzen. Und Ananta Maharan sagte dann zu König Indradumna, lass mich 21 Tage alleine in diesem Raum und ich werde dir den Deti schnitzen, den dein Herz dir gibt. Aber König Indradumna wurde ungeduldig, weil nach 14 Tagen hat er dann auf einmal keine Geräusche mehr gehört und ging auf und ab in seinem Palast. Da muss doch irgendwas passiert sein, ich muss da jetzt rein in den Raum. Und er machte einfach die Tür auf. In dem Augenblick, was sah er? Jagannath Baladev Subhadra, die einfach nicht weitergeschnitzt werden konnten. Später haben diese Detis König Indradumna sogar gesagt im Traum, es war sogar unser Wunsch, dass du früher kommst, sodass wir in dieser Weise von dir Verehrung empfangen können. Und der Ort, wo das stattgefunden hat, wo er den Tempel gebaut hat, ist Jagannath Puri. Das ist alles im Satya Yuga schon entstanden. Über die Jahre, Jahrzehnte ist dieser Tempel mal irgendwann auch vom ganzen Sand überstürzt worden. Da kam ein anderer König, auch ein heiliger König, der den wieder freigelegt hat. Da gab es dann sogar eine Diskussion, wer diesen Tempel gebaut habe. Und der eine Maharaj, der später, also Yuga später lebte, sagte, dass die Erde den gebaut. Und es gab eine Krähe. Diese Krähe war in diesem gesamten Lila auch schon mal vorgekommen. Die lebte noch da in diesem Ort. Es war eine mystische Krähe. Und die sagte dann in einer Stimme, die alle verstehen konnten, nein, König Indradumna hat im Satya Yuga diesen Tempel errichtet. Also es ist ein Tempel, der auch in dem Sinne, Lord Brahma sollte dann die Installation dort vornehmen und Lord Brahma sagte, nein, diesen Tempel hat eigentlich Krishna durch seine eigene Kraft hier manifestiert. Das ist etwas, Ich kann mich nur verneigen. Letztendlich ist Krishna derjenige, der diesen Tempel installiert hat. Da kann ich nichts machen. So, dieser Tempel in Jagannath Puri, den gibt es seit dem Satya-Yuga, seit Millionen von Jahren. Existiert dieser heilige Ort dort. Deshalb ist es einer der Kshetras in dieser Welt. Einer der heiligsten Orte. Und die Detis von Lord Jagannath in ihrer Barmherzigkeit kommen halt eben einmal im Jahr auf die Straßen von Jagannath Puri, um dort von allen Menschen gesehen zu werden. Wir Westler dürfen leider nicht in Jagannath Puri direkt in den Tempel, aber wir können das Ratha Yatra dort besuchen, dürfen dort Jagannath sehen. Und Srila Prabhupada, durch seine Barmherzigkeit, ist das Jagannath Ratha Yatra Festival in den Westen gekommen. Ich glaube 1967 das erste Mal in San Francisco, danach in New York direkt, dann gleich in London. Und seitdem in Berlin, wann war das erste Mal in Berlin? Das ist doch auch schon ganz lange.
Das erste in Europa war in Genf.
In Genf sogar, stimmt, genau.
Nach dem London.
Ja.
London, aber auf dem europäischen Kontinent in Genf.
Und auch schon seit Anfang der 80er Jahre, glaube ich, in Berlin, ne?
Ja.
Genau. Also das ist etwas, eine Kultur, wo Lord Jagannath eben auf die Straße kommt und alle ihn sehen dürfen. Und begleitet von einem fröhlichen Umzug der Hare Krishnas. Weil die Votis, die singen und tanzen. Das ist unser Vorgang, das Sankirtan-Yagya. Zu singen und zu tanzen. Wir mögen Experten in anderen Feldern sein. Aber unsere Hauptexpertise ist im Grunde genommen das Chanten der heiligen Namen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Und das ist unser Geschenk an die Menschheit. Das ist das Geschenk, was wir von Srila Prabhupada und der gesamten Guru-Parampara bekommen haben. Und wir geben das einfach weiter an die gesamte Menschheit. Und auf diesem Vorgang können wir alle unser Bewusstsein erheben. Wir waren vorhin auf Sankirtan zusammen mit Misha und ein paar Devotis. Es war wundervoll. Es kamen zwar nur so ein paar, die Harburger Gestalten, da ich mal ja so rum. Das ist ja nun, die Leute können es hier gut gebrauchen, den heiligen Namen zu hören. Hier ist schon eine gewisse Tamagun so ein bisschen so am Bahnhof rum. Aber nichtsdestotrotz, das sind ja alles ewige Seelen, die einfach nur bedeckt sind. Und der heilige Name, der reinigt das. Der heilige Name bringt zum Vorschein diesen Spiegel des Herzens, der einfach mit Staub bedeckt ist. Eine Chetudarpanam Marjanam, wie Chaitanya Mahaprabhu sagte. Das ist der Vorgang, dass wir die Spiegel der Seelen reinigen, von uns und von den Menschen draußen auf der Straße, damit sie alle sich und Gott erkennen können. So viel wollte ich jetzt sagen. Ich hoffe, dass das für euch eine schöne Inspiration ist, zum Ratha Yatra zu kommen mit den wunderbaren Devotis. Wie gesagt, nächsten Samstag in Berlin, in 2 Wochen am Samstag hier in Hamburg. Ich komme auch, also wenn nicht irgendwas dazwischen kommt, komme ich. Ich möchte auf alle Fälle kommen und ich denke, dass Krishna mir diesen Wunsch erfüllt, weil mit Vaishnavas zusammen ein solches Fest zu begehen, es gibt nichts Schöneres. Srila Prabhupada ki jai, Jagannath Ratha Yatra ki jai, Gaura Premanandi, Hare Krishna. Bitte, Martina, ja.
Also die Geschichte kenne ich ja auch von Jagannath, aber ich habe auch meine andere
Geschichte gehört. Ich bin
immer so
ein bisschen verwirrt. Schau dir noch gerade an. Nee, er macht da noch an. Dann, du hast es mal, jetzt müsste es gleich gehen.
Ja, danke. Genau, eine andere Geschichte, wie Jagannath oder wie diese Form entstanden ist, und zwar, dass Krishna in Dwaraka war, einfach längere Zeit, und die Gopis ihn so sehr vermisst haben. Und dann sozusagen die ganze Bagage aus Vrindavan
genau.
Hingegangen ist. Und dann hat er sich so gefreut, dass er dann so...
Richtig.
Ja, kannst du vielleicht dazu noch mal kurz sagen, wie das jetzt...
Ja, also die Geschichte, du hast jetzt ja schon im Grunde genommen erzählt. Das habe ich am Anfang, auch in dem ersten Teil, wo ich darüber gesprochen habe, auch erwähnt. Weil Krishna nämlich mal diese Geschichte gehört hat, dass die Gopis einfach sich gerne mit ihm wieder treffen würden. Und das ist dann letztendlich dort passiert in Kurukshetra. Dass er letztendlich dort vor Ekstase, das war dieses Treffen der Familien, das war genau zu dieser Mondeklipse, dass sich da in Kurukshetra die Familien getroffen haben und Krishna eben aus Dwaraka dorthin kam. Dort hat er das gehört, ganz genau. Das ist eben die Ergänzung dazu. Das Interessante ist, Lord Jagannath in der Geschichte von Indra Dumna existierte schon. Aber letztendlich Krishna ist ja absolut. Das heißt, er könnte millionenfach auf dieser Erde kommen, wenn er möchte, und kann überall seine Spieler vollführen. Und das, so hat er sich dort dann eben offenbart. Deshalb, das widerspricht ja nicht dieser ursprünglichen Geschichte, wie Nilachala, also Jagannath Puri, Dham oder Kshetra Dham eigentlich entstanden ist. Aber wie gesagt, diese Form, wie du es jetzt eben gesagt hast, ist genau die Form, die dann eben auch im Kurukshetra gezeigt wurde von Krishna. Weil er eben diese Ekstase dort empfand. Es war genau dort. Dankeschön.
Habe ich das jetzt zusammen?
Ja, genau, ganz genau.
Weil das war für mich immer so ein bisschen, was stimmt denn jetzt? Oder wie ist das denn?
Ja, aber danke auch nochmal für den Kommentar dazu. Vielen Dank, Martina. Ja, Martina ist extra aus Berlin gekommen. Wir kennen uns davon ganz früher aus Berlin auch. Es freut mich jetzt, Sie hier zu sehen. Hare Krishna. Ja, bitte, Frau.
Hare Krishna, спасибо за лекцию.
Danke.
Подскажите, пожалуйста, в 10-й песне, в 1-й главе, в конце, есть Шрила Прабхупада приводит комментарии Мадхава Ачарьи.
Sagen Sie es bitte, am Ende. Am Ende des 10. Kapitels, der Madhava Acharya, Ashila Prabhupada sagt, gibt uns einen Kommentar von Madhava Acharya,
который говорит, что не все стихи присутствуют.
Der sagt uns, dass nicht alle Verse jetzt vorhanden sind.
И он Мадхава Ачарья ссылается на предыдущих Ачарьев.
И Мадхава Ачарья nimmt acht oder weist es zurück auf die vorherige Acharyas.
Например, есть стих, приводится, где, в котором говорится, что полубоги, когда Кришна приходил на землю, полубоги воплотились в тела коров и бычков.
So gibt's auch Vers, wo gesagt wird, dass wo die Krishna auf der Erde war, ja, dann waren die Halbgötter, die haben sich umgewandelt in die Körper von den Tieren, so die Kühen und, so, und anderen Tieren.
Вопрос, есть ли другой вариант Бхагавата, или просто есть разные, то есть не по комментарию, а по стихам?
Die Frage ist, ob es zweite Variante von Bhagavatam gibt. Es handelt sich nicht um Kommentaren, sondern um Originaltexten, Versen. Gibt's?
Da kann ich wenig zu sagen. Zumal das Bhagavatam ist eine ewige Schrift. Das Bhagavatam, wie wir es kennen, mit dem ersten Kanto, dort wird ja erst die Vorgeschichte auch erzählt, innerhalb des Srimad Bhagavatams, wie es dazu kam, dass Maharaj Parikshit verflucht wurde. Das ist ja nicht Teil eines... Dieser Teil ist ja nicht Teil des Bhagavatams, was vielleicht in einem anderen Yuga mal schon den Menschen gegeben wurde oder in einem ganz anderen Zeitalter. Weil das. Und so ist es durchaus möglich, dass entsprechend Zeitort und Umständen natürlich auch noch extra Details dazugefügt wurden, die aber dadurch erst ein Teil des neuen Bhagavatam, wie wir es jetzt seit 5000 Jahren kennen, sind. Die verschiedenen Inkarnationen, die im Srimad Bhagavatam beschrieben werden, das sind natürlich ewige Inkarnationen, die immer wieder ihre Spiele in den verschiedenen Universen auch vollziehen. Nishingadev, Varaha, Kurma, Matsya. Aber so mag sich das in Details auch hier und da mal unterscheiden. Und wir müssen auch verstehen, dass Srimad Bhagavatam gibt es in ganz Indien. Aber vor 5000 Jahren hatten die kein Internet und keinen Computer, wo dann einfach ein File von einem Ort zum anderen geschickt wurde, sondern es wurden Abschriften gemacht, per Hand. Und bei diesen Abschriften, da kann auch durch die Sprachen, weil in Indien haben wir natürlich neben dem Sanskrit auch viele lokale Dialekte. Und so kann es durchaus auch da von Nordindien bis Südindien zu kleinen, feinen Unterschieden gekommen sein. Die aber nicht die Schlussfolgerung und die Siddhanta des Bhagavatams verändern. Das ist das Wichtigste dabei. Die Schlussfolgerung nicht verändern. Nein, natürlich nicht. Egal, wo du in dem indischen Kontinent bist, Krishna ist immer die höchste Person. Andere Interpretationen gibt es in dem Sinne zum Srimad Bhagavatam nicht. Es gibt keine Kommentare von Unpersönlichkeitsphilosophen zum Srimad Bhagavatam. Weil das Srimad Bhagavatam ist der natürliche Kommentar zu den Veden. Ich hoffe, das ist so ein bisschen kleine Erklärung dazu, weil sonst, ich bin kein Gelehrter, was die Veden und das anbelangt. Da sollte man Krishna Kshetraswami fragen. Der würde dir wahrscheinlich sehr viel mehr Details sagen können. So. Du kannst Krishna Kshetraswami schreiben, der antwortet dir auf alle Fälle. Wie geht's weiter? Oder hast du noch etwas dazu zu sagen? Du bist doch, du bist unser großer Gelehrter.
Diese Frage, kannst du die nochmal wiederholen? Die Frage auf Deutsch.
So, die Frage ist, am Ende der zehnten Kapitel des Srimad Bhagavatams, der zehnten, kommt in hier.
Srila Prabhupada приводит комментарии Мадхава Ачарьи.
Kommentiert also Мадхава Ачарья, beziehungsweise nimmt die Kommentare von Мадхава Ачарья als Beispiel.
Который утверждает, что ссылаясь на предыдущих Ачарьев.
So, in dem steht, dass Мадхава Ачарья sagt, beziehungsweise oder nimmt jetzt Acht auf die vorherigen Ачарьев und von denen das sozusagen nimmt diese jetzt Aussage und sagt,
что некоторые стихи отсутствуют.
Dass einige Versen fehlen in dem Sense. Einige Verse in dem ersten in dem Kapitel von 10. Kapitel fehlen und er hat auch genannt welche.
И он называет, какие стихи и где они должны быть.
Also welche Verse sind und wo die sein sollten, hat er auch genannt.
Ну и в частности приводится стих про то, что когда Кришна приходил на землю.
Und zum Beispiel unmittelbar wurde auch genannt. Also gesagt, dass wo der Krishna auf der Erde reinkarniert worden ist.
Полубоги воплотились в тела коров.
Die Halbgötter sind in die beziehungsweise manifestiert, haben sich als die Kühe manifestiert in der Erde.
Ну и другой стих тоже приводится, там два стиха.
Und zweiter Vers wurde auch genannt.
Ну и вопрос это что, это как бы есть разные варианты или?
Die Frage ist, es gibt zwei Varianten im Srimad Bhagavatam.
Либо это как бы ну, естественные какие-то правки, которые были сделаны
Ачарьями.
Ja,
also die als Krishna auf die Erde kam vor 5000 Jahren, kamen auch die Halbgötter in verschiedenen Formen, also meistens wird gesagt in menschlichen Lebensformen, weil die natürlich wichtiger sind, aber auch in tierischen Lebensformen. Also das ist wohl wahr und das kommt vor, dass in manchen Ausgaben der Heiligen Schriften auch des Srimad Bhagavatam Verse fehlen, die dann in anderen Ausgaben auftauchen. Es gibt auch unterschiedliche Zählungen, der Verszählungen. Ne? So, aber es kommt vor, es ist eben ein umfangreiches Werk. Bhagavatam hat über 18.000 Verse. Und aber was Gauranganatharaj sagte, ist ja wahr. Also das Bhagavatam wurde das erste Mal offenbart von Krishna an Brahma.
Genau.
In vier Versen. Vier Versen, also die wichtigsten Verse, ne? Stehen gleich im zweiten Kanto, die vier
wichtigsten
Verse. Chatusloki Bhagavatam. Und dann wurde das Bhagavatam dem Narada Muni erzählt von Brahma. Also welche Version das nun war, wissen wir nicht, steht da nicht. Aber dann erklärte ja Narada, das offenbarte Narada, das Bhagavatam an Vyasa. Und dann auf der Erde war es dann Shukadeva Goswami, der es sprach. Also Vyasa berichtete, was Shukadeva Goswami sprach. Und dann wiederholt, was Shukadeva Goswami sprach, wurde von Sutta Goswami in der Versammlung der Weisen von Nami Sharanya berichtet. Aber Sutta Goswami spricht viele Verse, auch so allgemeine philosophische Erklärungen, noch zusätzlich zu dem, was Shukadev Goswami zum Beispiel gesagt hat.
Genau.
Ne? Und Shukadev Goswami wiederum berichtet ganz viele Ereignisse, wie zum Beispiel das mit den Avatars, ne? Die auch in anderen Puranas stehen. So, also das Srimad Bhagavatam wird ja genannt Amalam Puranam oder der reinste Purana, weil alles Wichtige, was in den anderen Puranas steht, ist im Srimad Bhagavatam zusammengefasst und gesprochen von Shukadev Goswami. Und es heißt, dass Shukadev Goswami wird da verglichen mit einem Papagei. Papagei. Shuka heißt Papagei. Ne? Und das Beispiel ist gegeben, wenn du eine reife Mangofrucht hast. Diese Mangofrucht wird besonders süß, wenn ein Papagei an ihr pickt. Shukamukha Drava Amrit Ritam. Also der Nektar, es wird noch nektarhafter dadurch, dass Shukadeva Goswami dieses Bhagavatam erzählt. So kann man sehen, dass also in der Geschichte, allein von Brahma bis Sutta Goswami, es immer verschiedene Versionen gegeben hat. Das Shrimad Bhagavatam. Und dann ist es natürlich in der jüngsten Geschichte, also nachdem es aufgeschrieben wurde von Vyasadev, da ist dann, fehlt dann manchmal ein Vers, das kann sein, aber es sind immer nur einzelne Sachen. Also nichts wirklich.
Ja, nichts essentielles.
Die Zählung ist unterschiedlich. Das kann immer mal passieren durch menschliche Unvollkommenheit.
Ja, aber es ist wichtig
also
auch.
Die Version, die wir aber haben, die ist ja von Sri Chaitanya Mahaprabhu autorisiert und durch unsere Traditionsformen. Von Sri Chaitanya war ja nach Madhvacharya. Ne?
Aber es ist auf alle Fälle eben ein bekanntes Faktum, dass die Halbgötter eben von Krishna gebeten wurden, Geburt zu nehmen. Also schon lange vorher, dass wenn Krishna auf der Erde erscheinen wird, in seiner Inkarnation als Krishna, dass dann die Halbgötter eben auch Geburt nehmen sollen. Sowohl die Halbgötter als auch viele seiner Beigesellten aus der spirituellen Welt, seine direkten Beigesellten, die auch eben bei Chaitanya Mahaprabhu zum Beispiel auch wieder erschienen. Ich habe hier noch so ein Buch mitgebracht, das ist so ein etwas confidential, so vertrauliches Thema, wo die, dass ich das hier mal rausbekomme, wo die verschiedenen, das ist ein Buch aus der Gaudiya Vaishnava Tradition, Sri Chaitanya's Life und seine Beigesellten von Tirthaswami. Und im Umschlag, da findet man, ich mache das nur mal kurz auf, welche die Devotis im Krishna-Lila dann später im Chaitanya-Lila waren. Das ist ja eine Auflistung. Ich will das jetzt nicht lesen, aber hier sind halt hunderte von Namen von Beigesellten Krishnas aus dem Krishna-Lila und wer das dann im Gaura-Lila war. Also das waren vertrauliche Informationen. Auch ich habe auch das Nityananda Charitamrita von Vrindavan Das Thakur auch mitgebracht. Und ganz zum Schluss, Vrindavan Das Thakur durfte das nicht aufschreiben. Es wurde ihm verboten von Chaitanya sozusagen ihm als Traum, dass er wusste, wer die verschiedenen Inkarnationen waren, die im Gaura-Lila eben kamen und wer die im Krishna-Lila waren. Und er sollte es nicht aufschreiben, weil das so vertraulich war zu der Zeit damals. Aber in der heutigen Zeit wurde es halt uns offenbart, wer diese Persönlichkeiten waren. Und im Krishna-Lila kamen sowohl die Halbgötter, die sind auch alle zu ihren himmlischen Planeten zurückgekehrt, wohingegen die Beigesellten Krishnas aus der spirituellen Welt alle direkt in die spirituelle Welt auch zurückgekehrt sind. Und es gab ja am Ende dort diesen Kampf, wo die alle miteinander gekämpft haben und sich gegenseitig getötet haben. Und einige haben damals dann Dwarka schon vorzeitig verlassen Das waren die Halbgötter, die sollten dann eben auf ihre himmlischen Planeten zurückgehen. Die durften halt nicht in die spirituelle Welt direkt, sondern die hatten noch Aufgaben, hier in der materiellen Welt zu vollziehen. Und die Beigesellten Krishnas sind alle mit in die spirituelle Welt zurückgegangen. So ist es. Also, ja, ein unendlicher Schatz. Also, Krishna sagt ja auch in der Bhagavad Gita, wer mich mit seiner Intelligenz verehrt, der wird auf alle Fälle, der ist mir sehr lieb und wird zu mir zurückkommen. 18. Kapitel, das könnte ich jetzt raussuchen. Aber wie gesagt, wir können, indem wir die Schriften studieren, Krishna mit unserer Intelligenz versuchen zu verehren. Das ist ein sehr schöner Vers, wenn wir die Schriften studieren. Und die Vaishnava-Schriften sind ein unbegrenzter Schatz, wie wir eben auch gehört haben. Das Bhagavatam ist halt eben Amala Purana, das reinste aller Puranas, weil alles zusammengefasst ist. Und wir, wenn wir das lesen, permanent an Krishna denken, weil alle Geschichten haben mit Krishna, stehen mit Krishna in Verbindung. Manchmal hat man auch Geschichten von Königshäusern, die verschiedenen Dynastien, welche Kinder wem geboren wurden. Und ich habe mal, ich weiß nicht, das glaube ich auch von Krishna Kshetraswami gehört, dass diese Verse, das sind meistens dann immer nur so 20, 30 Verse, uns zeigen sollen, was das für eine Verstrickung in der materiellen Welt ist, wenn wir diese verschiedenen Dynastien so lesen. Aber das Ziel war dann immer letztendlich, dass dann immer wieder ein heiliger König hervorkam, der eben mit seinem Leben seine Untertanen zu Devotis gemacht hat, zu Gottgeweihten gemacht hat. Das ist das Ziel eines Königs. Wie wir in dem Vers der Bhagavad Gita vorhin noch gelesen haben, ein Führer, der muss ein gutes Beispiel geben. Und die Verantwortung des Führers, Srila Prabhupada sagt auch extra das Wort Verantwortung, die ist letztendlich den Untertanen zu helfen, ihre spirituelle Identität zu erkennen. Und nicht nur hier mehr Sinngenuss zu haben, noch mehr Autos und noch mehr Häuser oder noch mehr Komfort. Das ist nicht der Sinn im Leben, weil wir geben diese Körper auf, mit denen wir dann jetzt diesen Genuss haben und irgendwann morgen haben wir ihn nicht mehr. Dann ist das weg. Die Verantwortung eines wahren Führers ist, uns zu unserem spirituellen Verständnis zu bringen. Und das hat Srila Prabhupada für uns alle gemacht, die wir jetzt hier sitzen. Das ist das große Verdienst. Hare Krishna, vielen Dank. Thank you.